Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Ja, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Ich möchte zu Beginn noch einmal stille werden mit euch und für die Predigt beten. Vater, wir danken dir, dass wir jetzt hier zusammenkommen dürfen, dein Wort zu hören. Lege dein Wort in unsere Herzen hinein, lass es aufgehen, Frucht bringen, damit es uns mehr und mehr zu den Männern und Frauen, zu den Menschen macht, die du aus uns machen möchtest. Dass wir mehr und mehr in das Bild hinein verwandelt werden, das du von uns hast. Dass wenn wir dein Wort hören, wie in diesen Spiegel hineinschauen, dass wir erkennen, wie wir sind und uns für dich öffnen, damit du uns zu dem machst, was wir sein sollen. Segne du jetzt Reden und Hören. Amen. Ja, ich habe euch heute Morgen hier etwas mitgebracht, meiner Frau entwendet aus ihrem Zimmerchen. Das ist so ein grüner Spiegel, ihr seht ihn, ne? Ja, ich gebe ihn auch noch mal ein bisschen hoch, also ihr seht ihn. Jetzt habe ich mal eine, das ist ja keine dumme Frage, aber ich finde immer solche Fragen schwierig, aber ich stelle sie einfach mal. Wer von euch hat heute Morgen einmal schon in einen Spiegel geschaut? Darf ich mal um Handzeichen bitten? Und jetzt gucke ich besonders zu denen, die sich nicht melden und frage, wie kommt es, dass du so hübsch aussiehst, wo du nicht reingeschaut hast heute? In den Spiegel. Also viele von euch haben sich gemeldet, also der Spiegel scheint uns wichtig zu sein und ich möchte fragen, was hast du denn gesehen, als du reingeschaut hast? Brauchst du jetzt nicht laut antworten. Was hast du gesehen? Ich meine, ich hoffe, dass du dich wiedererkannt hast, dass du schon nicht irgendwie sagst, wer ist das denn da jetzt? Wer guckt mich da an? Aber was siehst du, wenn du in den Spiegel schaust? Schon immer haben Menschen in den Spiegel geschaut. Also auch selbst zu der Zeit, als es noch keine Spiegel gab. Ich habe extra noch mal recherchiert. Also es war so um 6000 vor Christus, da haben die Menschen in so einen Obsidianspiegel geschaut. Das war so ein hartes Gestein, das man so glatt geschliffen hat. Das war in der Regel so schwärzlich, ziemlich dunkel. Und das spiegelte richtig gut, da konnte man sich gut erkennen. So 6000 vor Christus. Und davor musste man in die Wasseroberfläche gucken, ne? Um sich quasi zu sehen, so einigermaßen, wenn das Wasser so einigermaßen still war und klar war. Denn so ein Spiegel, wie wir ihn jetzt hier so vor uns haben, eine Glasscheibe mit hinterlegter Metallschicht, gab es eigentlich erst so im Zeitalter der Renaissance, 15., 16. Jahrhundert ungefähr, in Venedig erfunden, weil da lebten wahrscheinlich die eitleren Menschen, die sich dann damals im Spiegel anschauen wollten, bin ich wirklich hübsch genug. Das ist aber erst ein Vorteil, was ich wahrscheinlich hier pflege. Also schauen wir in so einen Spiegel hinein, dann nehmen wir uns selbst wahr. Wir erkennen uns. So, ne, hast ja eben gesagt, ich habe mich gesehen. Wir erkennen uns. Das hat was mit Selbstwahrnehmung und Identität zu tun. Schauen wir in einen Spiegel, dann sehen wir, wer wir sind. Mensch und Individuum. Wir haben eine Persönlichkeit. Das unterscheidet uns ja auch im Wesentlichen von den Tieren, die natürlich auch eine Persönlichkeit haben, individuell sind, aber das nicht so reflektieren können wie wir, weil sie in der Regel keinen Spiegel nutzen. Wir sehen uns als ein einzigartiges Individuum, denn niemand ist genauso, wie du es bist und wie ich es bin. Wir sind einzigartig, ganz besonders geschaffen. Ich meine, wie besonders ist denn das, dass der Schöpfer Gott uns so gewollt hat? So ganz individuell, so wie du jetzt hier heute bist, ob du nur lange in den Spiegel geschaut hast oder nicht, ist egal. Und nun sagt Jakobus, über den wir ja nachdenken in unserer Predigtreihe, nun sagt Jakobus in Kapitel 1, dass Gottes Wort wie ein Spiegel ist. Also ich habe mir das ja nicht einfach nur so ausgedacht, sondern Jakobus selbst sagt, der Mensch schaut hinein in das Wort Gottes wie in einen Spiegel und er nimmt etwas wahr, er sieht etwas. Das ist also ein altes Bild, übrigens ja zu einer Zeit, wo es solche Spiegel noch gar nicht gab, wo man mit irgendwelchen Metallscheiben gearbeitet hat, die dann immer so ein bisschen, ja, wie solche komischen Joke-Spiegel, kennt ihr auch, ne? Wenn du da reinguckst, ist die Nase so lang oder das Ohr ist so groß. Also so ganz treffend war das Abbild dann auch nicht, aber diese Spiegel hatte man und das ist das Bild, was Jakobus gebraucht. Wir schauen in einen Spiegel hinein, wenn wir in Gottes Wort schauen und wir betrachten uns. Wir sehen uns, wie wir sind oder eben auch, wie wir nicht sind. Gott freut sich. Was sieht eigentlich Gott, wenn er uns sieht? Was ist eigentlich, wenn Gott durch so einen Spiegel hindurchschauen würde und würde uns anschauen? Was würde er denn dann sehen? Was würde er sagen? Ich glaube, Gott sieht uns an und er freut sich. Er freut sich über uns. Was habe ich da genial geschaffen? Was habe ich da ins Leben gerufen? Wie komme ich da drauf? Ihr braucht nur in die Bibel hineinschauen. 1. Mose 1, Genesis 1, 34. Und Gott schuf den Menschen. Und was sagt er am Ende? Und siehe, es war sehr gut. Okay, nicht nur gut. Eins, Note 1 für die Lehrer unter uns. Ne? Richtig klasse. Besser geht nicht. Sehr, sehr gut. Das macht unsere Würde aus. Als ein Ebenbild Gottes, als ein Geschöpf Gottes, so wunderbar, wie wir gemacht sind. Nichts und niemand, liebe Schwester, lieber Bruder, nichts und niemand hat das Recht, dir diese Würde zu nehmen. Nichts und niemand hat das Recht, diese Würde in Frage zu stellen oder gar zu zerstören. Und vielleicht ist das eine Anregung, wenn du das nächste Mal in den Spiegel schaust, ob am frühen Morgen oder zu einer anderen Zeit, dass du dich daran erinnerst. Du bist wunderbar geschaffen, genial, einzigartig, vollkommen, so wie du bist, weil Gott dich so gewollt hat, weil Gott dich so gemacht hat. Und nichts und niemand darf das in Abrede stellen. Und du selber brauchst da auch nicht dran zweifeln. Gott liebt uns so, wie wir sind. Ja, jetzt kommt das aber er lässt uns nicht so, wie wir sind. Gott liebt uns so, wie wir sind. Aber er lässt uns nicht so, wie wir sind. Wenn du in den Spiegel schaust und du nimmst irgendwas wahr, ich sollte mich kämmen, ich sollte mich rasieren, ich sollte mein Gesicht mal eincremen, waschen oder was auch immer, ja, oder die Kleidung richten, ja, dann ist das eine Anregung und du setzt sie um. Wie toll, dass es einen Spiegel gibt, wo ich erkennen kann, wie ich wirklich bin. Dann handelst du danach, dann tust du das. Und so ist das mit unserem Leben auch. Gott möchte uns in Ordnung bringen. Gott möchte uns gut machen, so wie er sich das ja auch wünscht für uns. Das klingt vielleicht paradox, wenn ich sage, wir sind doch gut gemacht, sehr gut geschaffen. Warum muss er uns denn dann noch in Ordnung bringen, ja? Ja, das tut er aber, weil er mit uns Großes vorhat. Und weil er uns vorbereitet auf die Zeit, die kommt, wenn wir nicht mehr hier sind, sondern bei ihm. Unser Leben hin zur Ewigkeit ist ein Weg der Vorbereitung. Und deswegen wirkt er in unserem Leben nach seiner Weise. Was meint das? Weil das Leben in dieser gefallenen Welt, in dieser Welt, die von Gott ganz schön entfremdet ist, wo Gott, der Glaube an Gott, das Wort Gottes kaum noch eine Rolle spielt, da werden wir unserer Würde beraubt. Das wird nochmal richtig spannend sein, wenn man das mal so in den Zusammenhang von KI, von künstlicher Intelligenz stellt und der ganzen Entwicklung auch, die wir gesellschaftlich weltweit haben, wie die Würde des Menschen angetastet wird und was das bedeutet. Die Entwicklung, da müssen wir schauen. Ob wir das aufhalten können oder verändern können, ist eine andere Frage. Aber wir leben in einer gottentfremdeten Welt und die Identität, die wir haben, unsere Wahrnehmung wird entstellt, unsere Würde, ja, sie wird uns geraubt. Und darum rückt Gott in unserem Leben manches zurecht und er legt in seiner Liebe, in seiner Güte etwas ganz Neues in uns hinein, wenn wir in diesen Spiegel seines Wortes schauen. Und das ist gut so. Er gibt uns die Vergebung unserer Schuld. Wie wichtig ist das, dass wir mit Vergebung leben können, uns annehmen können, auch wenn wir nicht immer alles hinbekommen. verzeihen können, wenn andere schuldig werden an uns. Er legt den Sieg über die Mächte der Finsternis in unser Leben. Wie gut ist das, dass wir wissen, Jesus hat am Kreuz den Teufel besiegt, er hat die Dämonen besiegt, er hat die Mächte der Finsternis besiegt und wir unterstehen nicht mehr diesen finsteren Mächten, sondern dem lebendigen Herrn, der auferstanden ist. Er hat uns eine Hoffnung geschenkt, die legt er in unser Herz hinein, eine Hoffnung über den Tod hinaus. Ich kann euch das sagen, ich habe so viele Menschen schon zu Grabe getragen. Es ist so gut, wenn wir eine Hoffnung haben, die weitergeht. Und es ist so mies, wenn wir sie nicht haben. Und er hat uns seine Liebe geschenkt. Seine Liebe. Das Fundament, auf dem wir stehen. Die Annahme, die Wertschätzung. Diese Liebe, die wir brauchen, diese Liebe zu ihm. Diese Liebe zum Nächsten. Und auch diese Liebe zu uns selbst. Aber um das erkennen zu können, brauchen wir einen Spiegel, okay? Der uns das zeigt, der uns das deutlich macht. Und dieser Spiegel ist das Wort Gottes. Ich habe einmal ein Bild gelesen und gehört von dem christlichen Geigenbauer, vielleicht kennt ihn der eine oder andere sicherlich, Martin Schleske. Buchautor und auch Referent auf christlichen Konferenzen zum Beispiel. Und er hat einmal dieses Bild gebraucht im Blick auf seine Geigen. Und da ich nun mit Geige nicht so viel am Hut habe, auch nicht Geige spielen kann, das würde immer furchtbar klingen, auch wenn das eine schöne Geige ist, habe ich euch eine meiner Gitarren mitgebracht. Und so eine Gitarre, das hier ist eine besondere Gitarre, ne? Also die darf jetzt auch kein anderer anfassen. Das ist eine nordirische, handgemachte Gitarre. Mahagonikörper, ne? Sitka-Fichte, Decke. Also wenn man da so drauf, naja, muss ich erstmal das rausmachen hier. Wenn ich da so drauf ballere, ne? So vorsichtig, dann klingt die schon. Ja, wenn die im Raum steht bei mir und ich huste, dann klingt die. Also wenn ich puste, dann klingt die. Ja, das ist also eine richtig schöne Gitarre. Und diese Gitarre, die ist eine würdige Gitarre, ein würdiges Instrument, die wirklich auch gut klingt. Wollen wir mal gucken, ne? Wenn man sie denn vernünftig spielen kann. Mal sehen, ne? Naja, ich wollte schon gerade sagen, jetzt hau da mal ein bisschen Ton rein, ne? Genau. Also die klingt, da kannst du machen, was du willst, die klingt eigentlich immer gut. Nun ist das aber so, dass so ein würdiges Instrument, was aus richtig guten, ich sag mal, Klangtonen fabriziert ist, wenn du da die Saiten quasi nicht so im Sollbereich hast, also die Gitarre nicht so gestimmt ist, intoniert ist, dann klingt die ziemlich... Wenn ich jetzt spielen würde, ja, da würdet ihr sagen, hör auf, lass sein. Das klingt nicht gut. Ja, weil die Gitarre nicht im Blick auf die Stimmung den Sollwert erreicht hat, wie das in unserem Leben manchmal auch ist. Wir haben den Sollwert nicht erreicht. Der Istwert, der weicht vom Sollwert ab und dann kommt die Missstimmung da rein und es hat einfach keinen Klang. Was ist, wenn diese Gitarre verstimmt ist, wie sie jetzt verstimmt ist? Es ist nur eine Seite leicht verstimmt, aber sie klingt wirklich wie Schrott. Obwohl die Gitarre eine teure, wertvolle Gitarre ist. Die Gitarre behält ihre Würde. Wisst ihr, was ich meine? Sie ist es immer noch wert. Die Gitarre ist in ihrer Substanz überhaupt gar nicht anders. Sie ist nur nicht in Stimmung. Um das mal so zu sagen. Sie ist nicht richtig intoniert. Und wenn man das dann wieder stimmen würde, Wisst ihr, so ist das mit unserem Leben auch. Ich fand diesen Vergleich so schön von dem Martin Schleske, dass wir, wenn wir unterwegs sind, wenn wir quasi klingen wollen in einer Art und Weise, wie Gott uns gemacht hat, dann braucht es diese Stimmung. Dann braucht es gleichzeitig auch die Erkenntnis, ich habe diesen Wert, den kann mir auch nichts und niemand nehmen, weil ich von Gott geschaffen bin. Aber ich strecke mich aus, ich sehne mich danach, von Gott so intoniert zu werden, so gestimmt zu werden, dass es wieder hinkommt. Manchmal kostet es Mut, in solch einen Spiegel zu schauen. Denn, wie gesagt, wir können sehen, dass da noch Marmelade am Mundwinkel ist, oder wir können vielleicht auch eine neue Falte entdecken und sagen, du meine Güte, wo kommt die denn über Nacht her? Ja, auch das ist alles möglich, aber wir wollen die Wahrheit sehen, wir suchen die Wahrheit. Du musst nicht in so einen Spiegel hineinschauen. Du musst nicht das Wort Gottes dir zu Herzen nehmen, nein, niemand zwingt dich dazu. Aber nicht hineinzuschauen in den Spiegel des Wortes Gottes ändert auch nichts an deinem Leben. Und wenn du hineinschaust in diesen Spiegel, dann reicht das Schauen alleine nicht aus, so sagt es Jakobus. Ich finde es so klasse, dass Jakobus so praktisch ist. Ich finde richtig gut, dass wir den Jakobusbrief in der Bibel haben. Heute geht es um den leeren Glauben. Es geht darum, den leeren Glauben zu überwinden. Was meint das? Unser Text, den wir gehört haben, spricht davon, dass ein leerer Glaube wie ein toter Glaube ist oder ein toter Glaube wie ein leerer Glaube. Das meint, es ist ein Glaube, der sich nicht praktisch auswirkt. Den hast du für dich, irgendwo versteckt in deinem Herzen, aber er wirkt sich nicht aus. Er hat keine Bedeutung, er hat keine Relevanz, er hat keine Wirkung. Das ist wie eine Placebo-Bedeutung. Ob du solch einen Glauben hast oder nicht, ist eigentlich ziemlich egal. Bestenfalls irgendwas so für dein privates Ego. Ich frage euch, wie passt so ein leerer Glaube, der sich nicht auswirkt im Leben, zusammen mit dem, was Gott uns in Jesus Christus schenkt, der am Kreuz für uns gestorben ist, zur Vergebung unserer Schuld, damit wir ein neues Leben führen können, um uns zu erlösen, dich und mich. Wie passt solch ein, ich sag mal, wirkungsloser, tief versteckter Glaube zu der Auferstehungskraft Jesu, die Menschen erfüllt mit einer Hoffnung über den Tod hinaus, die uns erfüllt mit einer Hoffnung über den Tod hinaus, sodass wir uns freuen auf den Himmel und wir freuen uns auf das, was kommt. Wie passt das zusammen mit solch einem Glauben? Gar nicht. Gar nicht. Was Jesus für uns getan hat, das ist die größte Veränderungskraft der Menschheitsgeschichte, die größte Veränderungskraft der Weltgeschichte. Sie verändert alles grundlegend von heute an bis in Ewigkeit. Was ist auf diesem Hintergrund gesehen ein toter Glaube? Ein leerer Glaube ohne Wirkung. Wie passt das zu Jesus, zu einem Leben mit Jesus, zu einer Nachfolge im Glauben an Jesus? Solch ein toter Glaube, wir haben es gehört in der Lesung von Bernhard, solch ein toter Glaube, sagt Jakobus, wird uns nicht retten. Gott hat dich geschaffen mit Würde. Was du brauchst, ist die Orientierung an seinem Wort. Was du brauchst, ist die richtige Intonation, dass du zum Klingen kommst, wie so eine Gitarre oder ein Musikinstrument klingen kann und schön klingen kann, sogar wenn du hustest, wenn du dagegen klopfst. Weil du wunderbar gemacht bist. Und nun, wenn du in das Spiegelbild schaust, ich möchte dich fragen, was siehst du? Was siehst du in deinem Leben? Siehst du einen leeren Glauben? So ganz privat für dich persönlich, aber keiner weiß davon. Keiner merkt was davon. Es hat keine Auswirkungen. Extrem gesprochen. Oder merkst du und siehst du, wenn du in diesen Spiegel schaust, einen Glauben, der Auswirkungen hat auf dein Leben und durch dich hindurch auch auf das Leben anderer Menschen, mit denen du unterwegs bist und die dir begegnen. Vielleicht denkt nun jemand, oha, Jakobus hängt die Latte aber ganz schön hoch. Denn wer klingt immer nur gut? Wer ist immer nur hübsch, wenn er ins Bild schaut und hat irgendwie diesen Sollwert erreicht, den man selber an sich legt oder den Gott an uns anlegt? Das ist ja klar, dass wir das nicht können. Ich weiß das, natürlich. Da gibt es diesen Unterschied zwischen Soll und Ist. Und was dieses Bild auch dieser Gitarre oder einer Geige, eines Musikinstruments dir deutlich machen soll, ist: werte dich nicht ab. Werte dich nicht ab. Wenn das Gute, das Stimmige, das Richtige in Anführungsstrichen du nicht erreichst, wenn du verstimmt bist, weil das Leben dich auf Probe stellt vielleicht, deine Würde, das, was Gott in dich hineinlegt, bleibt bestehen. Aber strebe danach, dich zu stimmen. Strebe danach, dich auszurichten an dem, was du im Wort Gottes erkennst. Das soll Maßstab sein. Das soll Orientierung sein. Und das ist das, was Jakobus auch ganz konkret sagt, wenn er in Vers 16 unseres Abschnitts, wir haben es in der Lesung gehört, es so formuliert: angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt: ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen. Aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Was ist das für ein Glaube, den du hast, wenn er nicht zur Tat wird, wenn er sich nicht auswirkt? Einen leeren Glauben ohne Wirkung und Bedeutung kannst du vergessen. Aber ein lebendiger Glaube, der das transportiert, was Gott in dich hineinlegt, weil er dich wunderbar geschaffen hat, er handelt, er wird zur Tat, ist mehr als guter Wille, ist mehr als irgendwelche Überzeugungen, ist ein Lebensglaube, kein Kopfglaube. Und das wünsche ich dir. Und das wünsche ich mir. Und wir wissen ganz genau, ich brauche euch das gar nicht sagen, wo liegen die Herausforderungen? Wo liegen unsere Persönlichkeitsmerkmale, sodass es immer wieder zu einer Verstimmung kommt? Warum gibt es eine Seite, die sich immer wieder verstimmt? Warum gibt es eine Seite, die nur schwer zu stimmen ist? Warum gibt es Umwelteinflüsse, Kälte oder Wärme oder Feuchtigkeit, die so ein schönes Instrument quasi schädigen oder verstimmen können? Das wissen wir, das brauche ich euch nicht sagen. Das seht ihr, wenn ihr in diesen Spiegel schaut. Dann erkennt ihr euch selbst. Und Gott macht es durch seinen Geist deutlich und sagt dir, was er sieht. Und wie die Stimmung sich verändern darf, wenn du bereit bist, es zuzulassen. Die Not der Menschen an deiner Seite, ich brauche sie dir nicht sagen, wie du praktisch helfen kannst. Ich tue es auch nicht. Aber ich kann mich der Not der anderen annehmen oder ich kann über sie hinwegschauen. Die Herausforderungen der Menschen damals, zur Zeit eines Jakobus, waren vielleicht andere als bei uns heute in unserer Gesellschaft, aber Not gab es damals und Not gibt es auch heute. Bei den großen sozialen Ungerechtigkeiten in unserem Land gibt es viele Möglichkeiten, wie wir helfen. In der Gemeinde gibt es viele Möglichkeiten, wie wir helfen können. In unserem Umfeld gibt es viele Möglichkeiten, in der Familie, in der Verwandtschaft, unter Freunden oder bei all dem, was Gott uns aufs Herz legt, viele Möglichkeiten, wie wir unseren Glauben Taten folgen lassen können. Ich brauche euch das nicht sagen, weil ich finde das müßig, das so zu tun, weil ihr wisst es selbst. Ihr braucht nur in den Spiegel schauen. Und ich fühlte mich erinnert an das, was Jesus einmal sagte in dem Gleichnis vom Weltgericht, Matthäus 25. Viele von euch kennen das. Wie war das? Was hat Jesus gesagt? Was ihr einem von meinem geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Und was zählt da auf? Glaubenskurs gemacht, evangelisiert, gesund gemacht. Nee, was sagt er? Ihr habt mich im Gefängnis besucht. Ihr habt mir Kleidung gegeben. Ihr habt mir Nahrung und Trinken gegeben. Ganz praktische, einfache Dinge. Was ihr einem meiner geringsten Brüdern und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Was braucht es? Es braucht nur den Spiegel, um das zu sehen und die Bereitschaft, es anzunehmen. Die Nöte sind groß und unsere Möglichkeiten zu helfen auch. Also sieh in diesen Spiegel hinein, hab den Mut, in diesen Spiegel hineinzuschauen. Was für ein Bild zeigt dir Gott? Wie kann dein Glaube zur Tat werden? Von einem Kopfglauben, der da irgendwie so versteckt ist in dir, hin zu einem Lebensglauben werden, der Auswirkungen hat auf andere. Und wenn es nachher das ist, dass du vergeben sollst, wenn es sein soll, dass du versöhnlich leben sollst, wenn es darum geht, Liebe zu üben, es gibt genug zu tun. Jedenfalls geht mir das so. Wenn ich da reinschaue, dann sehe ich zuerst die Dinge, die wir so, ne, die Flecken und die Runzeln und ich weiß nicht was. Aber wenn ich länger hineinschaue, dann sehe ich das, was Gott mir zeigt. Und davon gibt es eine ganze Menge. Und ich glaube, das ist letztendlich bei dir auch nicht anders. Mit dieser Jakobuspredigt möchte ich dich sensibilisieren, diese Liebe, die Gott in dich hineinlegt, weil er dich so wunderbar geschaffen hat, wie so eine Gitarre, wenn man sie spielen kann, einfach wunderschöne Klänge fabriziert. Zur Freude Gottes und zur eigenen Auferbauung oder zur Auferbauung anderer. So kannst du das, was Gott in dir hineinlegt, seine Liebe weitergeben. Und wir kennen das, diese Zusammenfassung des höchsten Gebotes, was Jesus selbst gesagt hat, die Liebe ist das Größte und die Liebe zu Gott, damit fängt es an. Von ganzem Herzen, mit ganzem Gemüt und mit aller deiner Kraft, oder um das ein bisschen moderner zu übersetzen, ich gucke hier nach, weil ich bin ja auch noch ein bisschen älteren Semester, sorry. Von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand, so kann man es übersetzen. Ihn zu lieben, Gott zu lieben und dann heißt es, den Nächsten zu lieben und dann heißt es, sich selbst zu lieben. In frommen Kreisen nicht beliebt, weil wir viel Lügen gelernt haben, weil die Selbstlüge Egoismus ist. Das ist großer Quatsch. Wenn ich selber mich nicht, im Grunde kann man diese Pyramide von der Basis her sehen, wenn ich mich selber nicht barmherzig ansehe, wenn ich mich selber nicht liebevoll ansehe und liebevoll mit mir umgehe, wenn ich selber mich nicht angenommen habe, wisst ihr, was dann nicht funktioniert? Dann kann ich auch den anderen nicht lieben und annehmen. Ich übertrage das, was ich sehe, wenn ich mit mir selber unzufrieden bin, auf andere. Und dann bin ich mit anderen auch nicht zufrieden. Es geht gar nicht anders. Also diese Liebe, diese drei Richtungen, die es hat, Gott, der Nächste und wir selbst. Das ist das, wozu Gott uns beauftragt. Was er schenkt, damit wir ein würdevolles Leben führen können, so wie er uns geschaffen hat, so wie er uns gemacht hat, zu seiner Ehre und zum Segen für andere. Das sagt Jakobus. Das ist das, was ich gelernt habe aus diesem Abschnitt. Und dieser Segen Gottes wird auch in deinem Leben sichtbar, wenn du in sein Wort, in seinen Spiegel schaust und dich dem öffnest, was du siehst. Und wegguckst von dem, was so vordergründig da ist, auch wieder ein Tag älter geworden, wieder das mehr oder das weniger oder so, ja, sondern dahin schaust, was Gott, wie er dich geschaffen hat, wunderbarer Mahagonikorpus mit Sitka-Fichtendeckel, ja, und Ebenholzgriffbett. Ein Klang, wunderbar. Du musst nur in die richtige Stimmung kommen. Du musst nur zu dem werden, zu der Frau und zu dem Mann werden, den Gott aus dir machen möchte. Deswegen arbeitet er in deinem Leben. Deswegen gibt er dir diesen Spiegel. Und der Heilige Geist ist der, der dich wieder in diese Stimmung bringt. Und ich bete dafür jetzt. Lieber Jesus, so möchte ich dich darum bitten, dass wir so als deine Instrumente erkennen, was du mit uns vorhast, dass du in unserem Leben zum Zuge kommst, dass du uns so veränderst und so werden lässt, dass diese Liebe, die du in uns hineinlegst durch Jesus Christus, Wirklichkeit wird, dass wir dich lieben, dass wir den Nächsten lieben können, ja, und auch, dass wir uns lieben und annehmen können, barmherzig sein können, auch mit uns selbst und mit dem anderen, wie du mit uns barmherzig bist. Danke für dein Wort, das wie ein Spiegel ist, und danke, dass wir uns immer wieder neu ausrichten können auf das, was dir wichtig ist, damit du uns ja so stimmen kannst im Leben, damit wir mit unserem Leben dir die Ehre geben und auch ein Segen sein können für andere. Danke für dein Reden, danke für dein Wort. Amen. Ja, und bevor wir jetzt gleich in den Lobpreis einsteigen und das auch ganz praktisch machen, Gott zu ehren, möchte ich heute in diesem Gottesdienst mit euch zusammen das Glaubensbekenntnis sprechen. Und das Glaubensbekenntnis kann uns helfen, dass wir uns wieder justieren, dass wir uns so ein bisschen wieder auf Spur bringen, quasi damit das Instrument richtig intoniert ist. und damit wir ein Klang sein können zur Freude Gottes und zum Heil für die Menschen, weil wir das bekennen, was die Basis unseres Glaubens ist. Und ich lade euch ein, zu diesem Glaubensbekenntnis aufzustehen. Und gemeinsam sprechen wir: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Danke euch.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.